man meint immer dann in Kriegsgebieten so, dass das meiste, was gebraucht wird, ist dann irgendwie, um Verletzungen und solche Dinge zu kurieren. Aber das größte Problem in dem Land sind tatsächlich chronische Krankheiten.
Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Christoph Niekamp und ich bin Online-Redakteur für unsere Website dasptamagazin.de. Unsere Website haben wir in unseren Shownotes unten verlinkt. Stellen Sie sich mal vor, von jetzt auf gleich ist Ihre komplette Offizin voller Wasser. Der Kommissionierautomat streikt und auch die Lieferungen des Großhandels fallen aus. Die totale Katastrophe. Was ist jetzt als erstes zu tun? Bei Hochwasser, Erdbeben oder Krieg stehen Apotheken vor großen Problemen. Die Hilfsorganisation Aktion Medior unterstützt im Katastrophenfall mit Arzneimitteln und medizinischen Instrumenten, egal ob im Ahrtal oder in der Ukraine. Im Podcastgespräch haben mir die Apothekerin Casey Hauschild und Dr. Markus Bremers von Aktion Medior erklärt, wie diese Hilfe ganz konkret abläuft. Viel Spaß beim Zuhören und liken nicht vergessen.
Heute schauen wir auf Krisengebiete und da, wo Apotheken in Not sind. Herzlich willkommen, Casey Hauschild und Herr Dr. Markus Bremers. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Hallo.
Sie beide arbeiten bei der Hilfsorganisation Aktion Medior. Wie sind Sie denn zu dieser Arbeit gekommen? Können Sie das mal kurz beschreiben, Frau Hauschild?
Es ist tatsächlich so, dass ich mein Praktikum nach dem Studium dort gemacht habe. Ich bin Apothekerin, habe Pharmazie studiert und im Anschluss an das Studium macht man ja ein praktisches Jahr. Einen Teil davon auf jeden Fall in der Apotheke, aber die andere Hälfte wollte ich was anderes machen und habe ein bisschen recherchiert und bin dabei auf Aktion Medior gestoßen und fand das sehr spannend, was die Arbeit von Aktion Medior anging und bin dann, habe mich beworben und habe das Praktikum da gemacht und ja, die Arbeit hat mir richtig gut gefallen. Es hat dann dafür gesorgt, dass ich nach meinem Staatsexamen, als ich dann die Approbation hatte, 3 Jahre in Liberia gearbeitet habe, bei einem lokalen Arzneimittelgroßhandel. Der hat Arzneimittel importiert und verkauft und es ging um Qualitätsmanagementsystem und so weiter. Und dann, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, ja, habe ich wieder bei Aktion Medior angefangen. Aber es fing alles mit diesem Praktikum an damals.
Was sind jetzt konkret Ihre Aufgaben?
Also Aktion Medior hat ja verschiedene Bereiche. Dazu gehört zum einen der Programmbereich. Also es werden Projekte in verschiedenen Ländern zum Thema Gesundheit durchgeführt, um die Versorgung zu verbessern oder Bewusstsein zu schaffen. Und ein paar dieser Projekte haben pharmazeutische Aspekte. Und da bin ich quasi so als technische Ressource, stehe ich zur Verfügung und gebe da eben Input und konzipiere mit und solche Dinge. Dann haben wir unser Medikamentenhilfeprogramm, wofür wir, glaube ich, auch am bekanntesten sind. Also wir spenden viele Arzneimittel und da haben wir eine ganze Riege Apothekerinnen, die sich um die Qualitätssicherung kümmern. Aber auch da ist manchmal so mein Input gefragt, wenn es ein bisschen um Begutachtung von Spendenanfragen und Konzipierung des Programms und so weiter geht. Und ja, manchmal halte ich Vorträge zum Thema Arzneimittelversorgung an Unis oder bei verschiedenen Veranstaltungen und versuche quasi so auch in Deutschland ein bisschen Bewusstsein für das Thema zu schaffen.
Vielfältige Aufgaben auf jeden Fall. Jetzt wollen wir natürlich noch hören, Herr Bremers, wie sind Sie zur Aktion Medior gekommen?
Ich bin eigentlich als Dienstleister für Aktion Medior angefangen. Ich habe Ende 2018 Aktion Medior mal angeboten, was zu machen in der Pressearbeit, war damals selbstständig und habe dann gesagt, ich würde gerne mal so eine Pro-Bono-Leistung dann machen. Daraus ist dann aber eine längere Zusammenarbeit geworden und inzwischen habe ich die Selbstständigkeit aufgegeben und bin jetzt Pressesprecher bei Aktion Medior im Angestelltenverhältnis und das ist auch eine sehr spannende Aufgabe. Bin unter anderem mit verschiedenen Kollegen dann auch in Nothilfeeinsätzen auch gewesen. Das war in den letzten Jahren unter anderem das Hochwasser an der A, in Westdeutschland, also an der A und in NRW und die Erdbeben in Türkei und Syrien, auch der Ukraine-Krieg.
Auch viel rumgekommen und Sie sind sorgen die Stimme und das Gesicht nach außen, die Öffentlichkeitsarbeit für Aktion Medio.
Unter anderem. Ich versuche auch noch die anderen KollegInnen entsprechend ihrer Fachkompetenz auch nach draußen darzustellen, ja.
Ja, schauen wir jetzt konkret auf die Probleme und beginnen wir bei uns in Deutschland. Was für konkrete Probleme haben denn Apotheken in Hochwassergebieten? Sie haben ja schon das A-Gebiet angesprochen. Es gibt ja immer wieder regelmäßig Hochwasser leider.
Ja, also das Hochwasser an der A war natürlich eine außergewöhnliche Katastrophe für Deutschland. Und das Wesen einer Katastrophe ist, dass Dinge dann nicht mehr funktionieren. Wir regen uns irgendwie dann manchmal auf, warum funktioniert das nicht? Aber es ist halt das Wesen einer Katastrophe, dass Sachen, die eigentlich etabliert sind, dann auf einmal wegbrechen. Und so ist es bei den Apotheken und bei der Medikamentenversorgung im Ahrtal auch gewesen. Also da sind mehrere Apotheken zerstört worden. Wir haben später für eine Apotheke dann Ersatzraum geschaffen und mit der Apothekerin sind wir auch bis heute intensiv in Kontakt. Deren Apotheke ist völlig zerstört worden. Also es war von einem Tag auf den anderen nichts mehr vorrätig. Im Gegenteil, es mussten dann auch noch sehr schnell Dinge wieder gesichert werden, weil ja zum Teil auch starke Schmerzmittel in der Apotheke gelagert waren, die also schnell gegen unbefugten Zugriff gesichert werden mussten. Und das war tatsächlich auch ein Ausnahmezustand. Und das große Problem ist in solchen Lagen dann auch immer die Versorgung von Menschen mit chronischen Krankheiten, die also mit einem Mal sich ja auch im Katastrophengebiet wiederfinden, in einer neuen Umgebung, neue Wohnlage, womöglich verletzt sind, etc., Schockzustand. Und dann funktioniert halt die Versorgung nicht. Und das führt dann klassischerweise dazu, dass dort dass im Umkreis dieses Katastrophengebiets dann auch eine Überlastung stattfindet. Das heißt, im Katastrophengebiet selbst waren die Apotheken zerstört und drumherum waren die Apotheken dann überlaufen und überlastet. Und das ist eigentlich dann so eine klassische Herausforderung, der man da begegnet.
Ja, das haben Sie gut zusammengefasst. Jetzt hatten Sie, Frau Hausschild, gesagt, Sie waren schon in Liberia aktiv, in Westafrika. Wenn Sie jetzt mal so an Ihre Einsätze zurückdenken, wie ist die Lage der Apotheken dort? Also was ist Ihnen im Gedächtnis geblieben? Was unterscheidet sich stark von den deutschen Apotheken?
Ja, genau. Ich kann aus Liberia und ein bisschen aus Sierra Leone erzählen, wo ich gearbeitet habe. Und interessant ist da vielleicht als allererstes, dass Verschreibung und Abgabe von Arzneimitteln nicht so streng getrennt ist wie bei uns. Also es ist ja Arztpraxen verschreiben und Apotheken geben ab. Und in Liberia, Sierra Leone, ich glaube vielen afrikanischen Ländern ist es so, dass das viel enger zusammensteht. Also die meisten Gesundheitseinrichtungen, so kleine Clinics oder Health Centers, die man so mit Arztpraxen vergleichen könnte, die haben ihre eigenen Apotheken quasi im Haus. Und das ist sinnvoll, vor allem in so ländlichen Regionen, weil man dann nicht zwei Wege machen muss oder diese Versorgungsbestandteile irgendwie nicht getrennt voneinander aufbauen muss, sondern das ist irgendwie alles so zentral an einer Stelle und man geht da einmal hin und kriegt alles, was man braucht, wenn es denn verfügbar ist. Das fand ich immer schon interessant. Es gibt aber auch so private kleine Apotheken, die man so ein bisschen mehr mit unseren öffentlichen Apotheken vergleichen könnte. Allen ist gemeinsam, dass sie Schwierigkeiten haben mit Lieferketten. Das hat verschiedene Gründe. Das kann sein, entweder ist im ganzen Land irgendein Produkt nicht verfügbar. Oft wird in diesen Ländern nicht produziert. Also in Liberia und Sierra Leone werden überhaupt keine Arzneimittel oder Medizinprodukte produziert. Es muss alles importiert werden. Das ist die eine Schwierigkeit. Dann ist es schwierig für diese Einrichtungen, Bedarfsermittlungen so richtig zu betreiben. Die sind zum Großteil nicht digitalisiert. In Deutschland haben wir ja unsere Kassensysteme, die rechnen uns irgendwie aus, wie viel man jetzt nachbestellen muss. Die schicken die Anfrage direkt selber an den Großhandel. Und in Liberia wird das alles händisch gemacht, also vor allem so im ländlichen Gebiet. Und das ist, also einmal muss man die Daten irgendwie erfassen, dann muss man das umrechnen, dann muss man wissen, wie früh man sich drum kümmern muss. Und das ist alles gar nicht so einfach und sorgt eben dafür, dass selbst wenn die Sachen zu kaufen, also verfügbar wären, nicht immer vor Ort sind in den Einrichtungen, lange Transportwege. Also bei uns kann man ja mehrmals am Tag vom Großhandel beliefert werden. Wenn man in so einer ländlichen Einrichtung in Liberia ist, dann ist man vielleicht einen ganzen Tag unterwegs, um in die nächstgrößere Stadt zu kommen, wo man einkaufen kann. Also man plant dann für einen ganzen Monat oder noch mehr und muss das alles auf einmal einkaufen und muss auch das Geld meistens im Voraus verfügbar haben, um diese Sachen einzukaufen. Also Finanzierung ist auch ein riesiges Thema, weil viele dieser Einrichtungen Menschen bedienen, also die sehr arm sind und sich einfach also Versorgung, Gesundheitsversorgung nicht leisten können. Es gibt kein flächendeckendes Versicherungssystem, Gesundheitsversicherungssystem. Und viele dieser Einrichtungen sind eben gezwungen, Geld zu nehmen für die Arzneimittel, um wieder einkaufen zu können. Die Regierungseinrichtungen sollen sie umsonst abgeben, aber die stehen dann auch oft ohne Arzneimittel da, weil sie es nicht wieder einkaufen können. Also Lieferketten sind ein Problem, Geld ist ein Problem und dann kommt Ausbildung von Personal dazu. Also oft vor allem, also man findet Apotheker und Apothekerinnen eigentlich nur in den großen Krankenhäusern und außerhalb davon vielleicht mal eine PTA, aber ganz häufig, wenn man Glück hat, ist es eine Krankenschwester oder ein Pfleger, den man in die Apotheke stellt, aber oft sind es auch Laien, die ganz wenig Ausbildung haben. Die wissen dann nicht um die richtigen Lagerbedingungen, die können keine Qualitätsprobleme erkennen, die leider auch ein großes Thema sind in diesen Ländern. Und es erfolgt auch nicht Beratung in der Form, wie sie eigentlich notwendig ist für viele dieser Arzneimittel. Und ja, also das sind alles verschiedene Herausforderungen, die man hat. Wir versuchen mit ein paar Projekten, die wir haben, das zu verbessern. Also Ausbildung von diesem nicht-pharmazeutischen Personal in Apotheken. Da haben wir ein spezielles Projekt in Kenia, Tansania und Ruanda im Moment. Ja, und wenn man jetzt denkt, also Liberia und Sierra Leone sind zum Glück seit langem keine Krisengebiete mehr.
Ja.
Also haben keine akuten Krisen. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass da plötzlich ein Erdbeben stattfindet oder eine kriegerische Auseinandersetzung, dann verschärfen sich diese bestehenden Probleme einfach noch viel mehr. Plötzlich, keine Ahnung, funktionieren die Transportwege noch viel weniger. Man hat noch viel mehr Patienten als vorher und ja, einfach nicht genug Arzneimittel, um alle zu versorgen. Personal fällt aus und so weiter. Also alles, was sowieso schon schwierig ist, verschärft sich dann in solchen Situationen.
Ja, Sie hatten schon angesprochen, dass Aktion Medior bei der Ausbildung hilft von Fachpersonal. Wie unterstützen Sie bei den Lieferketten? Gibt es da irgendeine Unterstützung, also dass Importe einfacher klappen?
Also auch das versuchen wir zum Teil über die Schiene Ausbildung anzugehen. Also auf Ebene von den Gesundheitseinrichtungen. Teil dieses Trainings ist halt auch Dokumentation von Verbrauch und Berechnung, was man nachbestellen muss und so. Das hilft auf jeden Fall schon mal. Bei Importverfahren, da haben wir im Moment keine Projekte. Das sind auch oft halt so, also die Importeure sind oft große private Großhändler, Unternehmen, die meistens nicht Fokus von unserer Arbeit sind. Wir arbeiten mehr mit so den kleineren Gesundheitseinrichtungen oder einem Krankenhaus oder so zusammen und nicht mit den großen Importeuren. Wenn wir Arzneimittel verspenden, dann gehen wir natürlich sicher, dass alles verfügbar ist, was man für den Import braucht. Wir haben da viel Erfahrung, also dass von unserer Seite dann alles geregelt ist und sprechen auch vorher mit dem Empfänger ab, wie sie es vor Ort regeln können und was sie von uns brauchen.
Okay, Sie hatten Arzneimittelspenden schon angesprochen. Wo herrscht denn der größte Mangel? Also an welchen Medikamenten und Medizinprodukten, wenn Sie das jetzt so aufzählen sollten?
Ich würde sagen, es gibt nicht so den einen Dauerbrenner, der irgendwie immer fehlt, sondern das verschiebt sich. Also, und es schwankt. In Liberia war es oft so, dass verschiedene Infusionslösungen nicht verfügbar waren. Die wurden dann irgendwie knapp, aber dann gab es sie irgendwie wieder im Land und alles, was wir bestellt hatten und gehofft hatten, dass uns irgendwie gut los wird über den Großhandel, lag dann bei uns wieder rum, weil einfach schwierig ist zu planen. In Sierra Leone gab es mal eine Zeit, wo man überhaupt kein Bluttransfusionsbesteck bekommen hat. Und ich glaube, das zeigt ein bisschen, dass das so vielfältig ist, was verfügbar und was nicht verfügbar ist und dass es total vielschichtig ist, woran das liegt. Ich würde sagen, dass es ein zusätzliches Problem gibt bei Betäubungsmitteln, weil die eben international geregelt sind, wie und was man importieren kann. Das macht die Importverfahren noch komplexer und länger. Und es herrscht in diesen Ländern, glaube ich, auch so ein großer Respekt vor diesen Produkten, was wichtig ist, aber was, glaube ich, man muss sicher gehen, dass das eben nicht dazu führt, dass Patienten, die eine Schmerzversorgung brauchen, die nicht bekommen können.
Ich wollte noch eben einen Punkt ergänzen, was die Medikamentenlogistik angeht. Aktion Media hat zwei Niederlassungen in Tansania und Malawi und betreibt dort an mehreren Standorten pro Land auch nochmal mehrere Medikamentenlager. Also wir haben in unserem Hilfswerk auch quasi eine eigene Logistik aufgebaut, von der aus wir auch die Nachbarländer unter anderem versorgen.
Okay, das heißt, in Ostafrika ist man wirklich aktiv, nicht mehr nur in der Ausbildung, sondern
richtig,
auch in der Arzneimittelversorgung. Jetzt hatten Sie auch schon angesprochen, die Lage ist an sich schon nicht ideal. Und wenn jetzt noch Naturkatastrophen oder Krieg dazukommen, ist es immer schwierig. Aktion Medio hilft auch in den Kriegsgebieten, nicht nur in Afrika, sondern in anderen Teilen der Welt. Herr Dr. Bremers, Sie waren auch in der Ukraine unterwegs. Können Sie da konkret sagen, wo sind da die größten Probleme? Weil das war ja vor dem Krieg eigentlich ein ganz normales europäisches Land mit Versorgung, die eigentlich lief wahrscheinlich.
Richtig. Und mit Start dieser militärischen Auseinandersetzung im Februar 22 sind da erstmal auch alle Versorgungsketten zusammengebrochen. Also wir haben schon 2 Tage, bevor das eskaliert, am 22. Februar einen Hilferuf eines ukrainischen Krankenhauses bekommen, das uns angeschrieben hat und gesagt hat, hey, bei uns werden die Medikamente knapp, könnt ihr uns helfen? Und wir beliefern inzwischen von Deutschland aus ungefähr 180 Krankenhäuser mit Medikamenten. Und in den ersten Tagen der flächendeckenden Eskalation sind im ganzen Land die Versorgungswege eigentlich erstmal zusammengebrochen. Der Krieg ist ja jetzt schon mehr als 2 Jahre alt. Inzwischen haben sich einige Versorgungswege wieder etabliert. Also man bekommt in der Ukraine eigentlich über lokale Beschaffung fast alle Medikamente, aber der Krieg hat ein großes soziales Problem ausgelöst, weil in der Ukraine die Sozialsysteme kriegsbedingt, um Kosten zu sparen, sehr runtergefahren wurden. Und es gibt viele Menschen, die sich ihre Medikamente schlicht und einfach nicht leisten können. Und die müssen jeden Tag entscheiden, kaufe ich zu essen oder kaufe ich mir die Medikamente, die ich brauche. Und das, man meint immer dann in Kriegsgebieten so, dass das meiste, was gebraucht wird, ist dann irgendwie, um Verletzungen und solche Dinge zu kurieren. Aber das größte Problem in dem Land sind tatsächlich chronische Krankheiten. Wir unterstützen als Aktien Medior im Süden der Ukraine verschiedene Sozialapotheken. Und die geben Medikamente kostenfrei an Bedürftige aus. Das sind im Grunde auch Hilfsorganisationen wie die unsrige und die kooperieren vor Ort mit den lokalen Apotheken, damit diese Medikamentenausgabe auch fachgerecht und rechtlich okay ist. Da wird die Bedürftigkeit der Menschen, die da unterstützt werden, auch vorher geprüft. In der Regel sind das Leute, die aus den umkämpften Gebieten, also von der Front geflohen sind, aus dem Osten des Landes. Und in Odessa haben wir eine Sozialapotheke, die wir unterstützen, die etwa 150 Menschen in der Woche versorgt. Und ich habe mit verschiedenen dieser Menschen gesprochen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ein Rentner hat vor Jahren eine Krebsdiagnose bekommen, braucht jetzt ein spezielles Medikament dafür. Dieses Medikament kostet 100 Euro im Monat. Und seine Rente beträgt aber nur 70 Euro im Monat. Also der steht da in der Schlange vor der Apotheke, um zu überleben. Und das sagen die Menschen auch ganz klar, dass ohne diese Leistung das nicht gelingen würde. Und dann unterstützen wir noch weitere mobile Apotheken. Die fahren dann auf die Dörfer. Und das sind Dörfer in der Gegend von Mykolaiv und Kherson. Da ist die Front schon einmal drüber gegangen. Diese Gebiete waren ehemals russisch besetzt. Die sind dann von den Ukrainern zurückerobert worden. Also da ist zweimal die Front drüber gegangen. Diese Dörfer sind komplett zerstört. Dort leben aber auch immer noch Menschen oder wieder Menschen, die dorthin gezogen sind. Entweder weil sie ihre Heimat nicht verlassen wollen oder weil sie sich eine Fluchtschicht nicht leisten können. Und in den Dörfern gibt es nichts mehr. Da ist keine Schule, kein Laden, keine Apotheke, kein Arzt. Und da organisieren wir dann auch die medizinische Versorgung und fahren raus und geben den Leuten die Medikamente, die sie brauchen.
Wenn jetzt PTA uns zuhören und denken, ah, da möchte ich auch irgendwie helfen, gibt es eine Möglichkeit für PTA, für Apothekenteams, sich für die Arbeit von Aktion Medior zu engagieren?
Ja, die gibt's, und zwar in Deutschland. Wir haben ganz viele Apotheken, die Aktion Medior unterstützen, ganz einfach, indem sie eine Aktion Medior Spendenbox in ihrer Apotheke aufstellen. Und dann spenden die Kunden Manche Apotheken sagen auch, komm, jeder Euro, der da drin ist, den verdopple ich. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Das ist ein Weg, der geht ganz einfach. Man meldet sich bei Aktion Media, kriegt eine Spendendose, stellt die auf und fertig. Also das geht auch sozusagen quasi ohne den Arbeitsplatz zu verlassen.
Also geht es ganz konkret um Geld und die Idee, irgendwelche Medikamente zu spenden, ist wahrscheinlich nicht so gut.
Wir können keine Medikamente annehmen. Das hat ganz viele verschiedene Gründe. Und ich kann verstehen, dass sich das irgendwie im ersten Moment so anfassbar und logisch anfühlt, aber wir können das nicht machen, wir wollen das nicht machen. Die Sachen sind deutsch beschriftet mit deutschem Beipackzettel. Das kann in Liberia niemand lesen. Das kann in keinem Land, wo wir Arzneimittel hinschicken, irgendjemand verstehen. Wir können, also abgelaufene Produkte gehen schon gar nicht, aber Haltbarkeit, selbst wenn sie noch 6 Monate beträgt, das ist viel zu kurz. Die Verfahren, also Importverfahren, dauern lange, Verschiffen von den Produkten dauert lange und Spenden müssen bedarfsgerecht sein. Wir können nicht einfach so, ach, das haben wir noch übrig, das schicken wir euch mal und ihr guckt, was ihr braucht. Also es muss quasi alles durchgeschaut werden und überprüft werden, was könnte man denn gebrauchen. Und das wäre so viel Sortierarbeit, entweder bei uns oder in der Einrichtung. Das ist völlig ineffizient und das Geld, was man dafür ausgeben könnte, ist viel besser investiert in Beschaffung. Man braucht Analysezertifikate beim Import. Die kriegen wir auch nicht von Apotheken oder von Privatpersonen. Unsere Partner brauchen ganz andere Produkte, als sie hier zum Teil verwendet werden. Und also Aktion Media, wir haben geprüfte Lieferanten, die uns die passenden Produkte in der richtigen Beschriftung mit ausreichender Haltbarkeit aus gesicherten Lieferketten zur richtigen Zeit liefern. Und das ist viel, viel effizienter, uns Geld dafür zu spenden, als uns Arzneimittel zu spenden.
Ja, das haben Sie nochmal super zusammengefasst. Das ist nochmal wichtig, dass dieser Irrglaube dann irgendwie ausgelöscht wird. Zum Abschluss fragen wir immer so ein bisschen persönlich nach dem Aufreger der letzten Tage. Fällt Ihnen kurz ein, was Sie aufgeregt hat?
Also ich beschäftige mich jetzt derzeit gerade mit der Lage der Menschen in Syrien. Das ist schon auch ein Aufreger, sehr aktuell, wo wir jetzt gucken, dass wir sehr schnell der Menschen dort helfen, weil auch nach so langen Kriegsjahren die Infrastruktur komplett zerstört ist. Und ansonsten habe ich, wenn ich ein bisschen länger zurückblicke, fällt mir da eigentlich meine letzte Reise in der Ukraine ein und die große Dankbarkeit der Menschen in den Dörfern, die einem entgegenschlägt. Ja, und dass die Menschen trotz allem Leid, was man da auch sieht, einfach auch lachen und ihre Hoffnung nicht verlieren. Das fand ich sehr beeindruckend.
Ich habe was Aufregendes. Ich habe mich nicht aufgeregt, sondern sehr gefreut. Ich durfte an einer Konferenz in Dar es Salaam in Tansania teilnehmen vom Ökumenischen Pharmazeutischen Netzwerk. Und da kamen ganz viele Organisationen, afrikanische Organisationen zusammen, die Gesundheitseinrichtungen betreiben oder sich dafür einsetzen, dass Gesundheitsversorgung verbessert wird. Und ja, die setzen sich auch sehr viel mit Zugang zu Arzneimitteln ein, Finanzierungsmechanismen, bessere Supply Chain, digitale Lösungen. Und es war richtig schön zu sehen, wie viele Leute da zusammenkommen, irgendwie am gleichen Strang ziehen und sich austauschen. Und das war eine richtig, richtig schöne Erfahrung.
Ja, schön zu hören. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast PTA Funk und einen guten Start. Viel Erfolg im neuen Jahr.
Danke, herzlichen
Dank. Ihnen auch.
Das war unsere aktuelle Episode von PTA Funk, dem Podcast von das PTA Magazin. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Lassen Sie gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung da, wenn es Ihnen gefallen hat. Tschüss und bis zum nächsten Mal.